Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Pollen, Laktose oder Bienenstich, gegen das und noch viel mehr sind der Haufen Leute allergisch. Bis jetzt in Davos soll nämlich noch intensiver über Allergien und mögliche Behandlungen geforscht werden. Denn die Ältesten der Gesellschaft verbringen in Glarus ihre Zeit in der Schule und unterstützen die Jüngsten.
Sie hilft mir immer dann, wenn ich Hilfe brauche.
Wir schauen, wie das Projekt «Generationen im Klassenzimmer» ankommt. Und es war das Thema gestern im Churer Gemeinderat, die Abwahl von Stadträtin Sandra Meissen. Wir sind bei der Debatte für euch mit dabei gewesen. Das gerade als erstes heute im Infomagazin. Am Mikrofon ist Manuela Mäuli. Guten Abend miteinander. Gestern in der Sitzung vom Churer Gemeinderat sind gerade 17 Traktanden auf dem Plan gewesen. Klar am meisten zu diskutieren gegeben hat aber der Bericht der Geschäftsprüfungskommission, kurz GPK. Der hat gezeigt, im Churer Stadtrat gibt es wenig Vertrauen und häufig Streit. Unter dem liegt ja auch die Arbeit vom Stadtrat und der Verwaltung. Besonders Sandra Meissen, die am 9. Juni abgewählt wurde, ist in diesem Bericht nicht gut weggekommen. Und genau aus diesem Grund hat der Bericht auch gestern im Gemeinderat für viel Zunder gesorgt. Vor allem mit dem Zeitpunkt sind nicht alle einverstanden gewesen. Laurin Michael.
Der Bericht der Geschäftsprüfungskommission, kurz GPK, ist nur wenige Tage vor der Churerbehördenwahl rausgekommen. In dem geht es um drei Feststellungen. Zwei, die das Departement der Mittestadträtin Sandra Meissen betreffend, wir haben darüber berichtet. Und eine, die es um die Zusammenarbeit im Stadtrat geht. Dass die nicht immer gut war, bestätigt Mittestadträtin Sandra Meissen.
Ich würde sogar sagen, dass ich im Schluss von jetzt in den letzten paar Monaten, muss ich sagen, ist es nicht immer sehr sachbezogen und auch nicht immer sehr respektvoll gewesen, der Umgang.
Das eine war der Inhalt des Berichts, das andere eben der Zeitpunkt, wo der rausgekommen ist. Laut dem Mitte-Gemeinsrat Norbert Waser war es nicht nötig, den Bericht vor den Wahlen zu veröffentlichen, weil der Gemeinsrat hat ihn erst jetzt behandelt. Anders wäre es gewesen, wenn der Gemeinsrat den Bericht noch vor den Wahlen behandelt hätte.
Das Parlament hat sich noch nicht dazu äussern und folgedessen ist natürlich der Spekulationen Tür und Tor geöffnet gewesen. Und wenn man sieht, wie viele Wahlkuvert erst in den letzten Wochen abgegeben worden sind, meine ich, hat das sicher einen Einfluss gehabt. Es ist nicht der entscheidende Punkt gewesen. Mit dem klaren Wahlergebnis ist das sonnenklar, aber es ist ein Element gewesen von einem nicht immer mit sauberen Sachen geführten Wahlkampf.
Anders sieht es der Präsident von GPK und GLP-Gemeinsrat Jürg Kappeler. Er bezweifelt, dass der Bericht die Wahlen beeinflusst hat.
So wie der Stadtpräsident gesagt hat, hat er keinen Einfluss gehabt. Angeblich sind, glaube ich, schon zwei Drittel oder drei Viertel von der Wahlunterlagen abgegeben worden. Und von dort her war er völlig irrelevant gewesen.
Auch der Zeitpunkt der Publikation des Berichts hatte nichts zu tun mit den Wahlen. Die GPK hätte die Zeit gebraucht und die nötigen Fristen einhalten.
Und nachher haben wir das müssen am Gemeinderat einreichen und der Gemeinderat hat halt einfach irgendwie acht Gemeinderatssitzungen und das heisst auf die nächste Gemeinderatssitzung. Das ist völliger Zufall und es wäre, wenn wir es verschoben hätten, wäre es völlige Willkür und das wäre in einem Rechtsstaat völlig bedenklich, wenn die GPK je nach Lust und Laune Einfluss nehmen auf den Zeitpunkt einer Publikation.
Schlussendlich hat der Churer Gemeinderat beide Anträge von GPK einstimmig angenommen. Durch das wird zum einen eine externe Firma beauftragt, eine Mitarbeiterbefragung bei den Kaderleuten der Stadtverwaltung zu machen. Zum anderen soll der Stadtrat die Ausstandsregelung präzisieren. Das ist dann, wenn Behördenmitglieder unmittelbar von einem Sachgeschäft persönlich betroffen sind.
Die Mitarbeiterbefragung der Kaderleute, die soll noch in diesem Jahr gemacht und der GPK vorgelegt werden. Bis zu 100'000 Schweizer Haushalte könnten verschmutztes Trinkwasser haben. Der Grund ist der Pestizidwirkstoff S-Metall-Chlor. Der ist vermutlich krebserregend, wie SRF kürzlich berichtet hat. In der EU ist der Wirkstoff seit dem letzten Dezember verboten und auch die Schweiz zieht bald noch. Eingesetzt wird er vor allem in der Landwirtschaft. Ob der auch bei uns in Graubünden und in Glarus im Trinkwasser ist, nochmal der Laurin Michael.
Das Pflanzenschutzmittel S-Metolachlor ist ein Unkrautvernichter. Der wird vor allem gebraucht beim Anbau von Mais. Beim Spritzen der Felder dringt der S-Metolachlor in die Erde. Wenn es dann regnen kommt, zersetzt er sich in verschiedene Teile. Die sickern dann ins Grundwasser und werden so in Trinkwasserfassungen gespült. So landet die Pestizid im Trinkwasser. Der Matthias Beckmann, Kantonschemiker, gibt bei uns in Graubünden und Glarus aber Entwarnung.
Wir untersuchen ja eigentlich regelmäßig auf diesen Stoff, jedes Jahr in Graubünden und in Glarus. Und wir haben diesen Stoff praktisch nie nachweisen können. Und wenn dann nur in Konzentrationen irgendwo im einstelligen Nanogramm pro Liter Bereich, also das ist jenseits von dem, was jetzt dort diskutiert wird an Höchstwert, da sind wir ja bei 0,1 Mikrogramm pro Liter. Also überhaupt kein Problem in Graubünden und Glarus.
Dass der bei uns nicht vorkommt, hat verschiedene Gründe. Weil Graubünden und Glarus Bergkantone sind, findet der Ackerbau meistens nur in der Talsohle statt und auch nur dort können die Pestizide eingesetzt werden. Die würden dann im Trinkwasser landen, wo nachher über Grundwasserkraftwerk aufgepumpt wird. Dort würden die dann auffallen.
In allen anderen Regionen, da beziehen wir überwiegend Quellwasser. Das heißt, das ist Berghangwasser und an Berghängen wird eigentlich nicht solch ein Ackerbau betrieben, wo dann womöglich auch noch Pestizide eingesetzt werden. Und da muss man noch sagen, dass natürlich insbesondere im Kanton Graubünden der Biolandbau sehr stark verbreitet ist. Der verbietet sowieso den Einsatz solcher Stoffe.
In den Kantonen Graubünden und Glarus gibt es laut Matthias Beckmann fast keine chemische Verschmutzung, eben zum Beispiel mit Pestizid. Nicht so, wenn es um die Mikrobiologie geht.
Da leiden beide Kantone schon ein bisschen halt unter dem Gesichtspunkt, dass wir dort Wasser beziehen aus Lockergesteinen mit relativ geringer Überdeckung. Und wenn wir da in Konflikt stehen mit der Landwirtschaft, also Viehhaltung, dann kann es hier und da schon mal vorkommen, dass das Wasser dann mit Fäkalkeimen belastet wird. Und das ist das eigentliche Problem in beiden Kantonen.
Trotzdem gibt der Matthias Beckmann Entwarnung. Das Trinkwasser bei uns sei wirklich sauber und eines der besten in der Schweiz.
Das Trinkwasser, das wird mindestens einmal pro Jahr vom Kantonalen Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit kontrolliert. Dazu haben die Wasserversorger die Pflicht, um ihr Wasser zu untersuchen. Eigentlich ist für sie die Schulzeit schon recht lang vorbei, für Seniorinnen und Senioren. Trotzdem schauen im Kanton Glarus immer mal wieder ein paar ältere Semester in der Schule vorbei und helfen den Schülerinnen und Schülern. Das im Zug von einem Projekt, das der Kanton Glarus zusammen mit Prosenec Dutte letztes Jahr auf die Beine gestellt hat. Wir ziehen eine erste Bilanz und schauen, wie das bei allen Beteiligten ankommt. Der Noah Bühler und Jasmin Schneider berichten.
Ältere Leute haben meistens schon viel erlebt und darum in ihrem Leben auch viel Wissen angehäuft. Das Wissen sollen sie mit jungen Leuten teilen. Das findet Prosenec Dutte Glarus und hat darum im letzten Jahr zusammen mit dem Kanton Glarus das Projekt «Generationen im Klassenzimmer» ins Leben gerufen. Welches Ziel damit verfolgt wird, erklärt Olivia Galliker-Danz, die Schulleiterin von Oberurna.
Grundsätzlich sehen einfach die Lehrpersonen wirklich einen grossen Mehrwert, dass jemand mehr im Schulzimmer ist, wo Kind kann unterstützen, wo kann helfen lesen, wo vielleicht in der Mathe mal etwas kann erklären, wo aber einfach eine Zeit hat zum Zuhören. Für die Kinder ist das wirklich ein Mehrwert. Die einen haben keine Grosseltern daheim, haben wenig Kontakt zu älteren Personen und ich finde das wirklich wunderbar, dass sie so in Kontakt kommen.
Die Margret Neracher ist der gleichen Meinung. Sie ist Lehrerin von einer Klasse in Oberurna, wo jeden Dienstagvormittag eine Seniorin vorbeikommt. Laut ihr haben sich die Kinder sehr an die Besuche gewöhnt.
Es gibt ganz viele Kinder, die wie eine Beziehung aufgebaut haben, die zu einer Hähne sitzen oder sie gehen fragen, wenn etwas ist. Es ist also ganz lässig zu sehen, wie das ein Mehrwert ist für die Klasse.
Auch die Seniorin selber, Ivana Tomio, sagt, dass ihr die Besuche etwas bringen. Sie empfiehlt allen Pensionierten, einmal bei so einem Projekt dabei zu sein.
Ich habe die Zeitung gelesen und habe mich da bis Prozenic Dude gemeldet. Und dann war ich im Info-Nachmittag und von dort weg bin ich da in den Einsatz gekommen. Bist aktiv, da ist etwas gut und meine Freizeit ist gut investiert.
Etwas Gutes tut Ivana Tomio vor allem den Schülerinnen und Schülern vor der Klasse, die sie besucht. So sagt Thea von der Klasse.
Sie hilft mir immer dann, wenn ich Hilfe brauche oder wenn ich nicht rauskomme bei etwas.
Und auch ein anderes Mädchen von der gleichen Schulklasse, Vanessa, ist begeistert von den Besuchen der Seniorin.
Ich finde es mega gut, dass sie am Dienstag Vormittag immer zu uns kommt und dass sie dann immer so bei uns vorbeischaut und dann uns auch ein bisschen hilft.
Ivana Tomio hilft also nur ein bisschen, wo es gerade sein muss, sagt Vanessa. Ganz anders tönt das beim Kerem. Er findet die Besuche von der Seniorin auch super, vor allem, weil sie ihm auch viel helfen und ihm so viel Arbeit erspart.
Das Projekt «Generationen» im Klassenzimmer läuft diesen Sommer aus. Ob es so etwas nochmal gibt, das steht noch nicht fest. Die Beteiligten wünschen sich aber, dass so etwas weiterhin geht. Schon seit mehr als 100 Jahren wird Davos geforscht. Besonders bekannt ist das Schweizer Institut rund um die Allergie- und Asthmaforschung. Und die Bündner Regierung will das Institut in Zukunft noch mehr unterstützen. Und hat jetzt eine Vereinbarung mit der Universität Zürich getroffen. Livia Jungo berichtet.
Forschende gehen davon aus, dass bis 2050 2 bis 4 Milliarden Menschen eine allergische Erkrankung haben. Darum sei es wichtig, dass Allergien und mögliche Behandlungen immer mehr erforscht werden. Das Schweizer Institut für Allergie- und Asthmaforschung, kurz SIAF, probiert das in Davos schon seit rund 35 Jahren. Für Graubünden ist dieser Forschungsstandort wichtig, wie der Regierungspräsident Jan Domenic Parolini sagt.
Das ist ein Thema, das von zunehmender Bedeutung ist. Und wir haben eine super Infrastruktur hier. Es werden auch Kongresse durchgeführt. Und das ist wichtig, dass wir auch in diesem Bereich Kongresstourismus und attraktive Arbeitsplätze in einem Forschungsbereich auch das anbieten können.
Die Arbeitsplätze sind vor allem wichtig, weil nicht alle Leute vom Tourismus und der Landwirtschaft leben können. Die Forschung in Davos soll darum auch in Zukunft gefördert werden. Für das hat sich die Bündner Regierung für eine Zusammenarbeit mit der Universität Zürich entschieden. Das ist nicht nur für den Kanton eine Umstellung, sondern auch für die Universität, wie die Direktorin für Medizin Beatrice Schimmer sagt.
Davos ist jetzt Teil mit der Forschung von der Strategie von der Universitären Medizin Zürich. Es gibt schon ein Netzwerk, das vor allem zur Dermatologie am Universitätsspital Zürich vorhanden ist. Aber ich glaube, das ist eine unglaubliche Chance, nochmal das Netzwerk zu festigen, auszubauen.
Der Kanton unterstützt die Forschung mit rund 780'000 Franken. Wie viel Geld die Universität selber in den Standort Davos investiert, das hat Beatrice Schimmer nicht sagen. Im nächsten Schritt braucht es SIAF für das neue Vorhaben einen geeigneten leitenden Professor oder eine leitende Professorin.
Wir müssen jemanden herausragendes finden. Das heisst, es wird eine Kommission geben, die sich einigt, was die Person für Kompetenzen mitbringen soll. Und nachher geht es darum, eine Ausschreibung zu machen. Und ich glaube, bei dem bestehenden Netzwerk, bei dem Bekanntheitsgrad, den der Standort hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier wirklich jemanden sehr gut finden.
Bis die passende Person gefunden ist, können es aber noch etwa 2 Jahre gehen. Bis dorthin bleibt der jetzige Professor Cesmi Aktis.
Und der ist schon seit 2006 Direktor vom SIAF. Und sobald eben der neue Professor die Leitung übernimmt, geht er in Pension. Und nachher hören wir den fünften und letzten Teil unserer Wochenserie rund um das Thema Hilfe für Eltern mit sterbenskranken Kind. Jetzt gebe ich aber zurück zum Patrick Ulber. Er hat die aktuellen Wetteraussichten und ein Verkehrsupdate. Zuerst aber noch ein bisschen Werbung.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Eltern von unheilbar kranken Kindern laufen häufig auf dem Zahnfleisch, weil gerade in der Betreuung und der Pflege dieser Kinder sind Eltern häufig auf sich allein gestellt. Abhilfe leistet hier unter anderem der Verein Pro Palium. Das langt aber nie hin. Der Beitrag von Christina Schmid.
Unheilbar krank. Es sind die zwei Worte, die keine Eltern hören wollen, wenn es um ihre Kinder geht. Und trotzdem müssen sie gewisse. In der Schweiz gibt es nämlich zwischen 7'000 und 10'000 Kinder, die krank sind ohne Aussicht auf Heilung. Medizinisch werden diese Kinder hervorragend umsorgt. Doch daheim müssen sich die Eltern um alles allein kümmern. Die Alexandra Gächter von der Stiftung Propalium, die solche Familien im Alltag entlastet und unterstützt, sagt:
Es wird ihnen sehr viel zugemutet. Man sieht es eigentlich einfach so, dass das die Pflicht der Eltern ist, für das Kind zu sorgen. Aber eben, das ist nicht der natürliche Lebenskreislauf. Wir Menschen, wir begleiten normalerweise ein Kind zu seiner Selbstständigkeit. Irgendwann geht es aus dem Haus und führt sein eigenes Leben. Und das ist da halt nicht so. Und das ist eine riesige Bürde für Eltern.
Es ist der Grund, warum es Stiftungen wie Propalium gibt. Sie sind es, die freiwillige Helferinnen und Helfer rekrutieren und die zu den betroffenen Familien heimschicken. Doch Propalium betreut laut Alexandra Gächter nur gerade einmal 1% der betroffenen Familien in der Schweiz. Mehr können sie nicht helfen, weil ihnen die Freiwilligen fehlen.
Es braucht viel mehr so Institutionen wie eben Propalium, wo halt für die Eltern eine kostenlose Betreuung ist. Und es braucht auch viel mehr Institutionen, wo auf halt beeinträchtigte Kinder spezialisiert sind und halt auch Hospiz. Die werden zwar jetzt auch aufbauen, aber ist halt alles auch eine Kostenfrage, weil das alles auch nicht finanziert unterstützt wird, oder?
So Fragen müssten eigentlich geklärt sein, findet Alexandra Gächter. Es könnte schliesslich jede und jeder treffen, so einen schweren Schicksalsschlag. Also müsse auch politisch mehr passieren. Man müsse darüber reden, ob man betroffenen Eltern zu viel zumutet.
Es ist halt so, dass unsere Medizin so vorgeschritten ist, immer mehr kranke Kinder überleben und die Erwartungen sind gestiegen an die Eltern, dass die Kinder heimgehen und dort weiter betreut werden. Und dem sind wir halt noch nicht gewachsen.
Die Kinder brauchen zum Teil jahrelang palliative Betreuung. Weil bei Kindern geht es eben nicht nur darum, das Leiden in der letzten Stunde oder Tag im Leben zu lindern, sondern darum, die Lebensqualität der ganzen Familie zu erhöhen.
Also bei Palliativcare denkt man ja, oder denken die meisten Leute eigentlich immer an Krebs oder an Tumorerkrankungen. Aber da ist eigentlich nur ganz ein kleiner Prozentsatz, wo wir begleiten. Es geht mehr um Kinder, die mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt kommen oder die einen Gendefekt haben oder eine Stoffwechselerkrankung.
Es sagen die Kinder mit zum Teil besonderen Bedürfnissen. Es gäbe Eltern, die Sauerstoff wechseln, Sonden legen, medizinische Geräte überwachen. Die Eltern schlafen weniger, sind permanent dran, müssen ihr Kind 24 Stunden am Tag umsorgen und haben nie eine Pause. Das sei die Realität dieser Familie, sagt Alexandra Gächter.
Es ist nicht absehbar, dass das Kind jetzt in einer Woche halt nicht mehr bei ihnen ist, wird sterben, sondern der grosse Pflegeaufwand, der geht über Jahre. Und die Eltern kommen oft an ihre Belastungsgrenzen. Und eigentlich wollen wir das vermeiden, dass sie überhaupt an die Erschöpfung kommen. Weil aus einer Erschöpfung kann auch eine Depression entstehen. Und da ist ganz wichtig, dass man einfach früh stabilisiert und die Familie auffängt.
Darum wäre es wichtig, dass sich Eltern gerade melden, wenn ihrem Kind die Diagnose gestellt wird. Auch wegen der geschwisterten Kinder. Da haben Studien können belegen, dass auch sie unter der ganzen Situation leiden. Die Gesellschaft sollte laut Alexandra Gächter darüber reden, was so Familien zugemutet wird und wie man sie kann entlasten.
Das war es, unsere Wochenserie zum Thema «Hilfe für Eltern mit sterbenskranken Kind». Alle Beiträge für die Serie und auch das ganze Infomagazin könnt ihr auch nachhören auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit sind wir am Schluss der heutigen Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Mäuli. Schön habt ihr zugelassen und ciao zusammen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.